Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Jakobus Kapitel 5, die Verse 13 bis 18. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Dann betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen, und das Land brachte wieder seine Früchte hervor.
Guten Morgen, wir sind heute bei der letzten Predigt in unserer aktuellen Serie angekommen. Wie wollen wir leben miteinander? Zu unserem Kernwert, mittendrin Kernwert Gemeinschaft. Und bevor wir in diesen Text einsteigen, möchte ich jetzt auch gerne nochmal beten. Vater, du hast uns in den letzten Wochen gezeigt, wie wichtig wir füreinander sind und wie wichtig du für uns bist. Bitte hilf uns jetzt, diesen Text zu verstehen mit allem, was da drin steckt. Danke, dass du für uns genau das hast, was wir brauchen. Hilf uns, dass wir nicht nur Wissen ansammeln, sondern dass es Auswirkungen hat auf unseren Alltag. Amen. Wir haben in den letzten Wochen gemeinsam hier in den Gottesdiensten und auch in den kleinen Gruppen darüber nachgedacht, was eigentlich das Besondere, was das Potenzial von christlicher Gemeinschaft ist. Und vielleicht denken manche, ja, ist es nicht irgendwie jetzt langsam ein bisschen narzisstisch? Ihr denkt immer über christliche Gemeinschaft nach. Ist nicht irgendwie jede Gemeinschaft irgendwie besonders? Für mich war die Beschäftigung mit diesen Einanderstellen oder mit einigen der Einanderstellen extrem wichtig, um mich und um uns daran zu erinnern, dass wir uns eben nicht nur mit eigenen Ideen beschäftigen, sondern dass wir uns mit Gottes Idee beschäftigen. Er war es, der gesagt hat, an eurem Umgang miteinander, an eurer Liebe zueinander können die Menschen mich erkennen. Es ist also nicht narzisstisch und es ist auch nicht nur irgendwie eine gute Idee oder ein Teil von irgendeiner Strategie, das zu tun, sondern es ist Teil von Gottes Plan, dass er aus Menschen, die ihn kennengelernt haben und die durch die Begegnung mit Jesus verändert worden sind, eine besondere Gemeinschaft macht. Und zwar eine Gemeinschaft, die einen Unterschied macht. Eine Gemeinschaft, in der es mehr ist als eine Option, wenn ich mich danach fühle oder wenn mir danach ist, dann mache ich das. So, dann können wir uns annehmen oder vergeben oder helfen oder von anderen höher denken als von mir selbst, einander dienen, einander ermutigen, einander lehren, einander ermahnen, alles das, was wir uns angeschaut haben, sondern eine Gemeinschaft, die aus total verschiedenen Menschen besteht, die aber alle sagen, das ist das, was mir passiert ist. Das ist das, was ich persönlich erlebt habe. Und das hat so viel mit mir gemacht, dass ich möchte, dass das möglichst viele auch erleben. Aus solchen Menschen setzt Gott Kirche zusammen. Das ist Gottes Idee von Kirche. Wir haben in unserem Gründungskonzept, was wir vor einigen Jahren geschrieben haben, einen Absatz drin, in dem heißt es, mit Kirche meinen wir nicht eine Institution oder ein Gebäude. Kirche ist das, was die Bibel darunter versteht. Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, aus allen möglichen Kulturen, Ländern und sozialen Schichten, die zu Jesus gehören, treffen sich in einer Gemeinschaft, um zusammen Gott zu erleben und ermutigt zu werden. Das ist Kirche. Und das ist menschlich eigentlich gar nicht möglich. Total unterschiedliche Persönlichkeiten, die eigentlich in ganz unterschiedliche Richtungen wollen, gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Aber mit dem Evangelium ist es möglich. Es wird möglich, weil Jesus mit seinem Tod und seiner Auferstehung dafür die Basis gelegt hat. Er ist das Zentrum dieser Gemeinschaft. Und diese noch unperfekte Gemeinschaft, wie sich das manchmal anfühlt, soll ein Hinweisschild sein, ein Appetithappen, ein Musterhaus, ein Bild davon, wie die perfekte Ewigkeit in perfekter Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen mal sein wird. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum sich das, was jetzt schon möglich ist, aber häufig noch nicht so anfühlt. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder über unsere neue, veränderte Identität geredet, die schon da ist, aber noch nicht zu 100% sichtbar ist. Die ist schon möglich, aber noch nicht so ganz. Dieses schon jetzt, aber noch nicht. Wir leben eben noch in dieser Welt, wo es noch viele Probleme gibt. Eine Szene aus dem Film Ice Age 2, jetzt taut's, mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre alt, veranschaulicht ganz gut, um was es bei Kirche geht. Sid, das Faultier, Diego, der Säbelzahntiger und Manny, das Mammut, fliehen mit ganz vielen anderen Tieren gemeinsam vor dem schmelzenden Gletscher und dem Wasser. Und auf dieser Flucht treffen sie Ellie. Ellie ist eigentlich auch ein Mammut, wie Manny, aber sie ist seit ihrer Kindheit davon überzeugt, dass sie ein Opossum ist, also eine Art Beutelratte. Sie hat ihre Eltern verloren, wurde von 2 Opossums gefunden, aufgenommen und adoptiert. Und deswegen war ihre Identität ganz eng mit den Opossums verbunden. Sie hat die ganze Zeit gelernt und verhält sich wie Opossums. Sie läuft wie ein Opossum, sie schläft wie ein Opossum, sie hängt sich sogar verkehrt rum an Äste, wie ein Opossum. Bis sie Manny begegnet. Manny, das Mammut, versucht Ellie von der Wahrheit ihrer wirklichen Identität zu überzeugen. Sie weigert sich aber strikt, ihm zu glauben. Um sie zu überzeugen, macht Manny einen dicken Fußabdruck in den Matsch und sagt, Ellie, vergleich doch mal deinen Fußabdruck mit meinem Fußabdruck. Sieh doch mal die Ähnlichkeit. Für Ellie ist es völlig eindeutig, dass Manny wahrscheinlich auch zur Hälfte ein Opossum ist. Manny gibt aber nicht auf, weil er total verliebt ist in Ellie. Er will, dass sie ihre wahre Identität findet. Du bist ein Mammut. Und durch den Kontakt zu Manny und die gemeinsamen Erlebnisse, die sie machen, merkt Ellie im Laufe der Zeit, dass sie wirklich ein Mammut ist. Und an einem Abend vergleicht sie ihren eigenen Fußabdruck nochmal mit dem von Manny und plötzlich hat sie eine neue Perspektive und sagt, ich bin heute Morgen als Opossum wach geworden und jetzt bin ich ein Mammut. Und als sie vor den Wassermassen in Sicherheit sind, schließen sich die beiden einer Mammutherde an und innerhalb dieser Herde erkennt Ellie immer mehr, was ihr eigentliches Wesen und was ihre eigentliche Identität ist. So stelle ich mir Kirche vor. Und ich glaube, dass dieser Animationsfilm uns wirklich zeigt, wie Gott Kirche gemeint hat. Um unsere eigentliche Identität wirklich verstehen zu können und finden zu können, braucht es die Herde. Es braucht Beziehungen, und zwar in 2 Richtungen. Die vertikale, die Beziehung zu Gott, und die horizontale, die Beziehung zu anderen Menschen. Und deswegen sind diese Einanderstellen so unglaublich wichtig. Sie sind wie Fußabdrücke, die wir in den Matsch machen und damit anderen Leuten eine Möglichkeit geben, zu vergleichen, was ist eigentlich deine wahre Identität? Du bist ein Ebenbild Gottes, ein Mammut. Du bist kein Opossum. Wir sind Beziehungswesen. wir sind nicht als Einzelgänger gemacht, sondern für die Herde. Und an dieser Stelle kommt dann diese Stelle aus dem Jakobusbrief ins Spiel. Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat, war ein leiblicher Bruder Jesus, also ein Sohn von Maria und Josef. Und der betont in seinem Brief ganz stark die Glaubenspraxis. Er sagt immer wieder in dem Brief, was nützt euch all euer geistliches Wissen, wenn ihr das nicht im Alltag anwendet? Wenn ihr das nicht umsetzt? Wenn ihr das nicht macht? Und dann beschreibt er, Leute, die Realität in einer Kirche ist doch so, dass sie aus Menschen besteht, denen es gerade nicht gut geht. Menschen, die gerade Schweres durchmachen. Und gleichzeitig Menschen, die loben, weil es ihnen total gut geht. Die sehr ermutigt sind, die feiern wollen den ganzen Tag. Und es gibt die, die krank sind, seelisch krank oder auch körperlich krank. Ich habe vor einiger Zeit einen Vergleich gelesen, den ich sehr passend fand. Eine Kirche ist nicht ein Museum von Heiligen, sondern ein Krankenhaus mit Verletzten. Eine Kirche ist nicht ein Museum von Heiligen, sondern ein Krankenhaus mit Verletzten. Es geht also nicht um die Frage, ob das so ist, sondern es geht um unseren Umgang damit, weil das so ist. Und innerhalb dieser ganzen Fragestellung bringt Jakobus zwei weitere Einanderstellen. Also, wir haben diese Einanderstellen gehört von Jesus. Wir haben gesehen, dass Paulus die Einanderstellen bringt. Wir haben gesehen, dass Petrus Einanderstellen erwähnt. Und wir sehen sie jetzt auch noch bei Jakobus. Sie kommen überall im Neuen Testament vor. Mehr als 50 Mal. Und dieser Text gibt unglaublich viel her und wir könnten über ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge nachdenken. Ich möchte heute hauptsächlich auf Vers 16 eingehen, wo es heißt, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. In diesem ganzen Abschnitt geht es um Gebet. Und zwar um den Effekt, um den Einfluss von Gebet. Es geht um ganz praktische Auswirkungen von Gebet. Im 4. Jahrhundert nach Christus hat ein Mann, einer der sogenannten alten Kirchenväter, Johannes Chrysostomus, in Antiochia in Syrien Folgendes über das Gebet gesagt. Ihr habt das als Zitat auf Seite 5 mit abgedruckt. Die Macht des Gebetes hat die Stärke des Feuers gebändigt, es hat den Zorn von Löwen gezügelt, es hat böse Geister vertrieben, es hat die Ketten des Todes aufgesprengt, es hat Krankheiten geheilt, es hat Städte vor Zerstörung bewahrt, es hat den Lauf der Sonne angehalten, es hat dem Gewitter die Macht der Zerstörung genommen. Das alles sind Ereignisse, die wir in der Bibel finden, was Gebet bewirkt hat. Und dann sagt er weiter, das Gebet ist eine ausreichende Waffe, ein unverminderter Schatz, eine Grube, die niemals ausgeschöpft ist, ein Himmel, der nie von Wolken verdeckt ist oder von einem Sturm erschüttert wird. Es ist eine Wurzel, eine Quelle, die Mutter von 1000 Segnungen. Und ich habe mir überlegt, ob er, als er das gesagt hat, vielleicht die Aussage von Jesus im Kopf hatte, die sein Jünger Johannes im Neuen Testament aufgeschrieben hat, wo Jesus sagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Jesus spricht hier über den Vatertag, über Himmelfahrt. Eigentliches Ereignis vom Vatertag. 40 Tage nach seiner Auferstehung ist er zurück zum Vater gegangen. Wir haben es am Donnerstag gefeiert, um dort genau dieses Versprechen hier einzulösen, was er während seiner Zeit hier auf der Erde gegeben hat. Alles das, was ich, der Retter dieser Welt, während meiner Zeit hier auf der Erde getan habe, werdet ihr auch tun. Das haut mich um. Das ist so gewaltig, das kann ich mir nicht vorstellen. Jesus sagt, meine Macht, mit der ich Krankheiten geheilt habe, meine Macht, mit der ich Sünden vergeben habe, meine Macht, mit der ich Leiden beseitigt habe, steht euch jetzt durch das Gebet zur Verfügung. Ich gehe zurück zu meinem Vater, damit ich durch euch das weiter tun kann, was ich bisher gemacht habe. Das ist unglaublich. Habt ihr eine Vorstellung davon, welche Macht im Gebet steckt? Ich nicht. Aber ich glaube, wir können anfangen, wenn wir das lesen, das irgendwie zu erahnen. Und ich möchte das tatsächlich immer mehr auch erleben. Wie Umstände sich ändern, wie Menschen gesund werden, wie Vergebung zugesprochen werden kann, wie Menschen heil werden, ganz praktisch. Was für ein Versprechen. Weil Jesus jetzt an der rechten Seite seines Vaters sitzt und unsere Gebete, unser Gestammel, das, was uns so hohl vorkommt manchmal, übersetzt, wird alles das, was wir in seinem Namen, das heißt in Übereinstimmung mit seinem Willen beten, passieren. Wow. Jakobus nennt hier drei ganz konkrete Situationen. Die erste Situation, jemandem geht es schlecht. Und er oder sie soll in diesem Wissen, dass Jesus, der Sohn Gottes, jetzt beim Vater ist und das alles macht, in diesem Wissen beten. Das zweite ist genau das Gegenteil. Jemand erlebt gerade eine Hochzeit. Er soll, er darf oder sie in diesem Wissen Gott anbeten, loben. Und das dritte, jemand ist krank. Und wenn man richtig krank ist, fällt einem Beten ganz schön schwer. Und dann gibt es hier eine Möglichkeit, dass er sagt, hey, derjenige soll die Ältesten, die Leiter der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten oder sie beten. Und ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Merkt ihr den Unterschied zwischen einer christlichen Gemeinschaft und dem Potenzial und einer x-beliebigen Interessengemeinschaft? Es gibt einen Unterschied. Das Erste, was wir hier sehen, all das ist Teil von Kirche. All das kommt vor. Es sollte uns nicht überraschen, dass es Menschen gibt, denen geht's schlecht, dass es gleichzeitig Menschen gibt, denen geht's gut, die fühlen sich schlecht, weil sie die dann sehen, denen es schlecht geht und darf ich mich gerade gut fühlen und dass es die gibt, denen die krank sind. Das ist die Realität. Und das sollte uns nicht überraschen. Wenn du zu Gott oder zu einer Kirche gehören möchtest, damit es dir gut geht, dann geh wieder nach Hause. Das ist nicht die Realität. Hier ist eine Versammlung von Kranken und Bedürftigen und nicht ein Museum von Heiligen. Das Zweite, Jakobus geht ganz selbstverständlich von diesen Reaktionen aus. Gebet und Anbetung und Gebet von Ältesten sollte gängige Praxis und ganz normal sein. Und ich möchte euch sagen, wir haben das noch nicht so häufig kommuniziert, weil wir so viele Sachen haben, über die wir in unserer Phase irgendwie gerade reden müssen. Das ist auch bei uns möglich. Mittendrin Leiter, Kleingruppenleiter sind als Ansprechpartner da, um für Krankheiten zu beten, beziehungsweise für Heilung von Krankheiten, nicht für die Krankheiten. Auch wir rechnen bei mittendrin mit dem Effekt, den Gebet hat, auf konkrete Situationen. Das ist die Art von Glaube, von der Jakobus hier spricht. In Krisensituationen, in Krankheiten, wenn der eigene Glaube oft nur noch auf Sparflamme läuft und die Zweifel unglaublich groß werden. Wie gut, dass Gebetserhörungen nicht abhängig sind von unseren eigenen Zweifeln, sondern dass diese Gemeinschaft ein Netz bietet, wo andere diese Zweifel auffangen und für andere beten, wenn es denen gerade schwerfällt zu beten. Vielleicht reicht es gerade noch so, um eine WhatsApp-Nachricht zu tippen und zu sagen, boah, könnt ihr bitte für mich beten. Seid dafür nicht zu stolz. Dafür ist Kirche da. Ihr dürft gerne mit Leuten aus dem Leitungsteam, auch mit Verena als Bereichsleitung für Gebet oder euren Kleingruppenleitern Kontakt aufnehmen. Die Kontaktmöglichkeiten sind alle hinten auf eurem Programmheft. Ist die Frage, um welche Art von Gebet geht es hier eigentlich? Hier steht Gebet im Glauben gesprochen. Es kann hier kein Gebet gemeint sein, was frei ist von Zweifeln und von Verunsicherung. Ich glaube, dass es hier einige Missverständnisse gibt. Es geht hier nicht um eine Art Gebet, bei dem wir uns irgendwie in so eine geistliche Rage reden und unsere eigene Verunsicherung irgendwie mit so einem bestimmten Tonfall ausrotten wollen. Wenn das hier gemeint wäre, hätten wir ein echtes Problem, wenn Gott in seiner Souveränität ein Gebet anders beantwortet, als wir es im Kopf haben. Dann ist die logische Konsequenz nämlich, ich habe nicht genug geglaubt oder da waren irgendwo noch Zweifelreste und deswegen. Nein. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wird Gott viele unserer Gebete anders erhören, als wir es im Kopf haben. Ich möchte ein Beispiel aus der Bibel nennen. Ein Vater, dessen Sohn von einem bösen Geist besessen war, kommt zu Jesus und bittet ihn darum, seinen Sohn gesund zu machen. Heil bitte meinen Sohn. Und der Mann, Jesus fragt den Mann, glaubst du? Und der Mann antwortet eigentlich, ich weiß nicht richtig. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja und nein. Ich glaube, aber ich hätte gerne mehr Glauben. Da sind noch Zweifel. Ich versuche das zu glauben, aber ich... Und Jesus sagt, das ist Glaube. Das ist Glaube. Es kann nicht darum gehen, keine Zweifel mehr zu haben. Es geht auch nicht darum, beim Gebet im Glauben den Tonfall von so einem Kommandoton anzunehmen und irgendwie plötzlich mit der Krankheit oder mit der was auch immer zu reden und zu diskutieren und zu kommandieren oder zu proklamieren. Jesus hat das gemacht, ja. Aber dann hat Jesus gesagt, ihr sollt zu mir beten. Betet zu mir. Ein Gebet im Glauben ist also ein an Gott gerichtetes Gebet. Nicht an die Krankheit, nicht an die Situation, nicht an die Person, nicht an was auch immer, die Besessenheit. Wir beten nicht zu den Sachen, sondern zu Gott. Ein Gebet des Glaubens ist ein Gebet voller Vertrauen in die Souveränität Gottes. Es ist eine sehr konkrete Anfrage, ein sehr konkretes Anliegen aufgrund einer sehr konkreten Situation, die unbedingt das Eingreifen Gottes erfordert. Eine konkrete Anfrage an Gott. Herr, ich weiß nicht mal selbst, was ich beten soll. Ich weiß nicht mal selbst, was ich fragen, was ich sagen soll. Aber ich weiß, dass du genau weißt, was am besten ist. Kümmer dich bitte. Leiter kommen zusammen, Älteste kommen zusammen, um Gott zu sagen, Herr, hier ist sehr konkret, um was wir dich bitten. Sehr speziell und wir kommen bewusst auch mit all den Unsicherheiten zu dir. Und ich glaube, es braucht viel, viel, viel mehr Glauben, mit diesen Unsicherheiten zu Gott zu kommen als alles andere. Ganz kurz hier noch, welche Rolle spielt das Öl, was hier verwendet wird oder erwähnt wird? Öl hatte damals eine heilende Wirkung. Wundränder wurden mit Öl eingeschmiert. Öl ist das Bebanten der Zeit von damals. Es war Medizin. Es geht hier also darum, Gebet und das Salben mit Öl ist Vertrauen auf Gott kombiniert mit medizinischen Möglichkeiten. Öl ist auch ein Bild in der Bibel für das Wirken des Heiligen Geistes, das er gesund macht. Herr, wir kommen zu dir, wir vertrauen deiner Kraft, ob du die jetzt auf übernatürliche Weise sofort einsetzt und hier jemanden gesund machst Oder ob du das durch Ärzte oder Medizin machst, ist uns eigentlich egal, aber greif bitte ein. Tu was. Ich glaube, wir dürfen hier nicht den Fehler machen, Gebet durch Medizin zu ersetzen und auch nicht Medizin durch Gebet zu ersetzen. Ich glaube, es ist die Kombi. Herr, wir bringen dir diese Person geistlich und körperlich und bitten dich um Hilfe. Ich glaube, hier steckt drin echte christliche Gemeinschaft. Sorg dafür, dass Menschen eine bestmögliche körperliche Hilfe bekommen und eine bestmögliche geistliche Hilfe. Und das gehört zusammen. Die Zusammenhänge zwischen Körper und Geist ist heute nicht mehr umstritten. Körperliche Leiden haben Einfluss auf die Psyche. Wenn es mir lange körperlich schlecht geht, werde ich traurig bis zu depressiv. Und psychische Dinge, die uns beschäftigen, können körperliche Auswirkungen haben und Krankheiten verursachen. Und hier erwähnt Jakobus in diesem Zusammenhang von Gebet, dass es diese Art von Zusammenhänge auch zwischen Schuld und Krankheit geben kann. Und hier können wir als christliche Gemeinschaft etwas anbieten, was viele Ärzte nicht anbieten können, nämlich Vergebung. Bitte versteht mich richtig. Ich sage nicht, dass alle Krankheiten ihre Ursache bei Schuld oder Sünde oder wo auch immer haben. Auf keinen Fall. Aber es kann sein, dass Gott uns durch Krankheit auf irgendetwas hinweisen will. Das kann sein, dass wir vielleicht krank werden, weil wir schon so lange irgendwas mit uns rumschleppen, dass uns das krank macht. Dass uns das so sehr belastet, dass uns das runterdrückt. Und manchmal deuten körperliche Probleme auf ein tiefer liegendes, geistliches, seelisches Problem hin. Und das kann eben auch Schuld oder Sünde sein. Und deswegen ist Seelsorge, die Sorge um die Seele, so ein tolles Instrument und so eine große Chance innerhalb einer Kirche. Auch der Kontakt von Nata ist hinten auf dem Programmheft. Wir bieten das gerne an. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Menschen einfach nur, weil sie etwas ausgesprochen haben oder weil sie Schuld bekannt haben, die ihnen plötzlich klar geworden ist, so einen inneren Frieden und so eine Ruhe hatten, die plötzlich viel wichtiger war als die körperlichen Sachen, die da auch noch waren. Und damit sind wir wieder bei der Identität und der riesigen Chance, die wir als christliche Gemeinschaft haben. Wir können einander unsere Sünden bekennen, weil wir selbst wissen, wir sind doch alle irgendwie Sünder. Es gibt nicht die hier und die da. Wenn wir hier haben und hier haben, haben die hier oben das Evangelium noch nicht verstanden. Wir alle sind gebrochene, verletzte Sünder, die die Möglichkeit haben, Vergebung zu bekommen und dann füreinander zu beten. Danke, Rike, für dieses Beispiel. Warum können wir das machen? Und da ist wieder der Vers 16 auch. Obwohl doch keiner von uns hier wirklich ein Mensch ist, der sich komplett nach Gottes Willen richtet. Was ist hier gemeint? Ich glaube, zwei Punkte zum Schluss. Menschen, die ihre neue Identität in Jesus gefunden haben, versuchen, sich aktiv immer mehr nach Gottes Willen zu richten und meistens nur mit sehr mäßigem Erfolg. Je mehr, desto besser. Perfekt nach Gottes Willen wäre ideal. Und wenn Gott sogar schon bei unperfekten Menschen Gebet erhört und Situationen verändert, wie sehr dann erst bei dem einzigen Menschen, der wirklich perfekt war, sich zu 100% nach dem Willen Gottes gerichtet hat. Ich glaube, dass dieser Vers hier auf uns auch auf einen Vers aus dem Römerbrief schubst, den ich euch gerne vorlesen möchte. In Römer 8 steht: Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt jetzt an Gottes rechter Seite und betet für uns. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Es gibt nur einen einzigen gerechten Menschen auf dieser Welt. Und das ist Jesus. Und der sitzt jetzt zur rechten Seite Gottes und betet für dich. Und das ist kein Märchen. Und da er genau weiß, was du und ich brauchen, wird er uns genau das geben, was wir brauchen. Und da er genau weiß, was wir nicht gut gebrauchen können, wird er zum Schutz und aus Liebe viele Sachen, um die wir ihn bitten, uns nicht geben, so wie wir es im Kopf hatten. Weil er das große Bild sieht. Für das Beispiel, was jetzt hier noch kommt aus dem Alten Testament, haben wir leider keine Zeit mehr heute. Ich glaube und ich hoffe und ich bete, dass uns diese Serie ein bisschen besser gezeigt hat, was Gottes Plan für eine christliche Gemeinschaft ist. Wir sollen eine Herde sein, in der viele Ellis morgens noch als Opossum wach geworden sind und abends mit ihrer echten, mit ihrer neuen Identität ins Bett gehen. Und dabei helfen uns diese Einanderstellen, wenn wir sie nicht nur kennen, sondern wenn wir sie leben. Und ich möchte euch bitten, lasst uns als Kirche und als einzelne Fußabdrücke in den Matsch setzen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns zu so einer coolen Aufgabe mitnimmst. Dass du uns gebrauchen möchtest, unsere wahre Identität als deine Ebenbilder, als deine geliebten Kinder zu finden und anderen dich vorzustellen. Hilf uns, dass wir das nicht nur hören, sondern dass es wirklich was mit uns macht. Und das ist möglich, weil du das alles für uns gemacht hast. Du hast das übernommen, was uns eigentlich getroffen hätte, und du gibst uns das, was uns eigentlich nicht zusteht. Gnade. Danke für deine Größe, Herr. Und hilf uns. Hilf uns, eine gute Mammutherde zu sein. Herr, ich bitte für die, die sich jetzt fragen, bin ich Opossum oder bin ich Mammut? Danke, dass du für jeden von uns betest und uns genau das gibst, was wir brauchen, um der echten Identität näher zu kommen. Amen.